Zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Grüß Sie herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, wenn wir heute unseren Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht fortsetzen. Von Herzen ja, so das Motto dieses Glaubensweges. Wir hören wieder Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Jede Woche in der Fastenzeit, jeweils am Donnerstag, gehen wir diesen Glaubensweg. Pater Lenz führt uns hin auf die Erneuerung des Taufversprechens in der Osternacht. Tja, und da sind wir heute im vierten Teil. Aber wenn Sie heute vielleicht das erste Mal einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge, Sie können sich unserem Weg ruhig auch heute anschließen, müssen da nicht erst aufholen, sondern gesellen Sie sich einfach dazu, gehen Sie diesen Weg mit und lassen Sie sich von Pater Hubert Lenz ein wenig führen hinein in das Geheimnis der Taufe im christlichen Leben, jetzt in dieser Zeit durch die österliche Bußzeit hin zur Osternacht und zur Auffrischung eben jenes Taufbekenntnisses. Pater Hubert Lenz, er ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallendar und Mitglied im internationalen Projektteam Wege Erwachsenen Glaubens. Er nimmt sich heute wieder die Zeit, darüber sind wir froh und dankbar. Er ist uns nun wieder zugeschaltet in Fallendar. Grüße Gott, Pater Lenz, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend und grüß Gott.
Pater Lenz, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und auf diese weitere Station auf dem Glaubensweg in der Fastenzeit zur Tauferneuerung in der Osternacht. Von Herzen ja. Ihnen nun das Wort.
Ja, wir haben ja Halbzeit heute und die vierte Sendung. Es geht ja darum, dass wir uns auf Ostern, auf die Osternacht vorbereiten, wo wir immer wieder eingeladen und herausgefordert sind, unser Ja zur Taufe zu bekräftigen, zu erneuern, vielleicht erstmals zu sprechen. Nicht, wenn man als Kind getauft ist, und die allermeisten von uns sind als Kinder getauft, dann hat man es ja nicht selbst verantwortet. Und irgendwo sind wir gerufen, uns im Leben das zu eigen zu machen. Und das ist ja eigentlich schon ein Prozess. Und damit sind wir in gewisser Weise beim Thema des heutigen Abends. Denn getauft sein heißt unterwegs sein. Und zwar ein ganzes Leben lang. Ich denke, die meisten von uns kennen das Lied "Das Wandern ist des Müllers Lust". Und die zweite Strophe dort heißt ja "Vom Wasser haben wir es gelernt". Und wir wissen, Bewegung, Veränderung, Entwicklung gehören untrennbar zum Leben. Nur Gewässer, die in Bewegung sind, nehmen ausreichend Sauerstoff auf. Nicht, die bleiben vital, so Bergbäche, die immer wieder quasi sprudeln und frisch Sauerstoff in sich aufnehmen. Das ist etwas anderes als abgestandenes Wasser. Das schmeckt schon in einem Glas nach zwei Tagen Schal. Und noch mehr so in einer Pfütze, das ist eigentlich keine Erfrischung oder das nimmt man nur, wenn man sonst absolut nichts hat. Wasser, das kann etwas Faszinierendes sein, gerade von der Bewegung her. Ich denke so an einen Weg, den ich gerne hin und wieder mal laufe, so an einem Bach entlang, wo das Wasser beruhigt und auf der anderen Seite irgendwie so eine Dynamik, etwas Erfrischendes von dem Wasser ausgeht. Und meistens ist ja in der Nähe eines Wassers auch so ein kühles Lüftchen. Bewegung ist der Ausdruck von Lebendigkeit. Ob das die Brunnenanlagen sind, die überfließen, reißende Bergbäche oder sogar Wasserfälle. Da geht etwas Faszinierendes aus, ganz anders als von einem Tümpel. Und die Frage, die sich einfach so stellt, besitzen wir als Kirche, als die, die am Anfang mit dem Wasser getauft wurden, besitzen wir als einzelne Christen eigentlich so eine ähnlich vitale Kraft und Ausstrahlung wie lebendiges Wasser? Das ist ja unser Ursprung. Unsere eigene Lebendigkeit in unserem körperlichen Leben hängt nicht zuletzt davon ab, dass wir ausreichend uns bewegen, Sauerstoff tranken, Flüssigkeit aufnehmen. Wir kennen alle den Spruch, wer rastet, der rostet. Und das gilt ja nicht nur körperlich, das gilt ja ganz genauso oder vielleicht noch viel mehr seelisch. Das Leben schafft ja Gott sei Dank immer wieder Anreize, sich zu bewegen, sich weiterzuentwickeln. man einfach so schaut, nicht irgendwann, als wir Kind waren, da sah die Welt ein ganzes Stück anders aus, aber das sieht auch für die Kinder heute ein Stück anders aus. Das geht also nicht darum, wie die Geschichte sich verändert hat, sondern man wird älter, man bleibt nicht immer Kind und mit dem Erwachsenenwerden, da nehmen wir ja unser Leben selbst in die Hand. Zunehmend müssen wir uns Veränderungen stellen, da gibt es Umbrüche. Wir leben, denken und glauben und beten nicht mehr so wie als Kind. Sowas kann verunsichern, aber es kann auch neue Perspektiven eröffnen. Auf jeden Fall spürt man deutlich, wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs. Es ist schon sehr lange her, als ich Kaplan war, rief mich einmal ein junger Erwachsener an, 22 Jahre, er war damals Dekanatsjugendleiter und ich war Dekanatsjugendseelsorger und wir hatten miteinander etwas zu organisieren. Und am Ende, als wir so fertig waren, sagte ich, ich glaube, ist alles klar. Es ging um eine Altkleidersammlung. Und dann sagte der junge Mann, Pater Lenz, ich habe noch eine ganz andere Frage. Wo kann ich eigentlich beten lernen? Eine Frage, die überraschen kann. Mich hatte damals total überrascht, denn der junge Mann war jeden Sonntag in der Kirche, seine zwei jüngeren Geschwister, er, seine Eltern. Das war sozusagen ganz selbstverständlich und trotzdem spürte er, da hat sich irgendwas verändert. Nicht? Das Leben ist Wandel, ist Veränderung. Und ich kann nicht mehr so wie früher so einfach, wie ich als Kind gebetet hatte. Ich bin da rausgewachsen. Er hat eine Sehnsucht, er spürt in sich, ich würde gerne. Aber er spürt auch in sich, es müsste anders sein. Es geht nicht mehr automatisch so wie früher. Und ich glaube, das hat jeder von uns so ähnlich schon durchgemacht. Dass man merkt, die alten Kleider, die passen nicht mehr. Auch die alten Kleider unseres Gemütes, unserer Seele, unserer Gewohnheiten. Und wir müssen erst neue Kleider suchen, in denen wir uns wohlfühlen, die passen, in denen wir hineinschlüpfen können. Gewohnheiten und Vorstellungen aus der Kindheit, die legt man ab. Und das gilt ja nicht nur für viele Alltagsfragen, das gilt ja auch für unseren Glauben. Und als Erwachsener wird man ganz anders wie zur Zeit als Kind vor Fragen, vor Entscheidungen gestellt, die mit den bisher erworbenen Erfahrungen nicht mehr zu bewältigen sind. Da werden dann eingeschliffene Denken- und Verhaltensmuster aufgebrochen. Wir werden herausgefordert mit unserem bisherigen Lebenskonzept, mit dem, was vielleicht auch andere uns so mitgegeben haben und in unserem Glauben. Wir werden herausgefordert, nicht im Sinne, das ist alles Quatsch und ich lege das ab, aber wir müssen neu Stellung nehmen. Es ist kein selbstverständlicher Besitz, es geht nicht automatisch. Und wir kommen nicht umhin, Position zu beziehen und zu klären, welche Bedeutung hat dieses oder jenes eigentlich in unserem Leben. Das geht ja schon los, nicht? Wenn man zu Hause auszieht, ob allein oder mit Partnerin oder Partner. Wie sieht künftig unser Leben aus? Kommt ein Kreuz in die Wohnung oder nicht? Beten wir zusammen zum Essen oder nicht? Und so weiter und so weiter. Das kann man den jungen Menschen nicht abnehmen, das müssen sie selbst entscheiden. Und das ist eine Herausforderung, die schlicht und einfach das Leben mit sich bringt. Eine Herausforderung, in der einerseits eine Gefährdung liegt. Da kann manches, was lange vielleicht wertvoll war, über Bord gehen, aber vielleicht auch später wieder erobert werden. Aber darin liegen auch Chancen. Neuanfänge sind ja auch immer Chancen. Es geht ja nicht immer alles gleich bergab. Vom Wasser haben wir es gelernt, hatte ich am Anfang gesagt. Zitiert dieses Volkslied. Vom Wasser haben wir es gelernt, dass wir in Bewegung sind. Das Wandern ist des Müllers Lust. Man könnte auch sagen, das Wandern ist des Christen Lust. Ich bleib nicht der Alte. Das ist ja schon normal im Alltag so, wenn jemand zu mir sagt, du hast dich aber überhaupt nicht verändert, so nach 20 Jahren, weiß ich nicht, ob das ein Lob oder so eine vorsichtige Kritik ist. Habe ich mich gar nicht verändert? Möchte ich mich nicht in Wirklichkeit doch an diese diesem oder jenem Punkt verändert haben. Wenn wir die Apostelgeschichte schauen, dann wird die junge Kirche öfters neuer Weg genannt. Eine ganz interessante Aussage oder ein ganz interessanter Titel. Manchmal frage ich mich, ob Menschen auch heute uns so nennen würden, uns Christen, neuer Weg. Oder ob man eher sagen würde, oh ja, das ist die alte Gasse. Manchmal frage ich mich auch, wieso Heranwachsende, wie Menschen, die am Suchen sind, oder wie Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, ob und wie sie bei uns Christen auch den Wegcharakter des Glaubens erleben. Wegcharakter meint, dass wir unterwegs sind, unterwegs bleiben, dass wir innerlich lebendig bleiben, dass wir Sehnsucht haben und dass nicht alles sozusagen innerlich festgefahren ist. Kommenden Sonntag ist das Evangelium vom barmherzigen Vater mit den beiden Söhnen. Der eine Sohn, der aufbrach, ins Leben hineinging, der sich auch in vielem einfach vom Vater abwandte, aber dann heimkehrte, der blieb eigentlich in Bewegung. Nicht immer in einer guten, aber am Ende doch in einer sehr beschenkten Bewegung. Und der andere, der immer treu und artig zu Hause blieb, der war am Ende ja starr und kaum genießbar. Zwischen ihm und seinem Vater war keine lebendige Bewegung, sondern Erstarrung. Die Beziehung war irgendwie, fast kann man sagen, zerstört. In gewisser Weise muss man ihm wünschen, dass er sich auch wieder neu aufmacht, damit er auch wieder das Heimkehren als großes Geschenk erlebt. Wenn man das mit dem sprudelnden Quelle und dem schal gewordenen Wasser vergleicht, dann ist der Sohn, der zu Hause geblieben ist, eigentlich so etwas wie schal gewordenes Wasser. Etwas ganz anderes als das, was ja das Konzil sagt, wir sind pilgernde Kirche, pilgerndes Gottesvolk. Pilgernde Kirche war in meiner Kindheit so ein Ausdruck. Die pilgernde Kirche so von der Geburt bis zum Tod im Unterschied zur leitenden Kirche und zur triumphierenden Kirche in der Herrlichkeit des Himmels. Pilgernde oder auch streitende Kirche. Also wir sind in Kampf gestellt und wir sind auf dem Weg. Und viele biblische Berichte, die sprechen ja von diesem Unterwegssein. Unterwegssein, das gehört wesentlich zum Glauben und Stillstand kann zur Gefährdung werden. Wie gesagt, bei dem zu Hause gebliebenen Sohn, so erschreckend das für uns ist, kann man das ganz deutlich wahrnehmen. Vor kurzem sagte jemand zu mir, eine Frau, die so durch die Erstkommunion ihrer Kinder wieder neu mit Kirche und Glaube in Kontakt kam, kommen wollte, man kommt da als Neuling nur ganz schwer rein. Sie kam ganz schwer in Kontakt zur Gemeinde. Es war alles fest und sie hatte keine Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Gott sei Dank dann anderswo. Wissen wir uns als Menschen, die im Glauben unterwegs sind, die nicht fix und fertig sind, sondern wirklich noch auf dem Weg sind? Und wissen wir uns als solche, die auch andere Menschen einladen, sich mit auf den Weg zu begeben? Wie gesagt, neuer Weg werden in der Apostelgeschichte die Christen genannt. Gemeinschaft des neuen Weges. Christsein, immer unterwegs sein. Von der Taufe an und dann das ganze Leben. Ja, unterwegs sein. Wenn ich das so höre, als glaubender Mensch oder als Mensch auf dem Weg des Glaubens, dann denke ich auch immer gerne an die Geschichte des Auszugs des Volkes, des israelitischen Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten ins gelobte Land. Das war ja ein ganz, ganz langer Weg, ein Weg auch durch die Wüste, ein Weg mit vielen, vielen Umwegen, mit vielen, vielen Enttäuschungen, mit wunderbaren Erfahrungen, etwa der Zug durch das Rote Meer, aber auch mit viel Murren und nee, ich mag nicht mehr, ich will zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens, heißt es immer wieder, wenn man im Buch Exodus so liest, von den Kapiteln 15 bis 20, geht es immer wieder darum. Auf diesem Weg dann das Bundesangebot Gottes mit den 10 Geboten, gleichsam den Wegweisern. Und immer wieder heißt es, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Das war eigentlich das ganz Große. Bleibt bitte dabei hörend, sagt Mose im Namen Gottes zu dem Volk. Also wenn ihr euch auf den Weg begebt, dann ist das ja nicht ein Herumirren, sondern bleibt bitte hörend dabei. Hört, was Gott will. Und bleibt vertrauend dabei. Vertrauend, lebt aus dem, was ihr am Anfang mitbekommen habt, als Geschenk, als Zusage, dass Gott mit euch geht. Das war ja in diesem beeindruckenden Beispiel, was ja dann in das Vaterunser hineinkam, wo das Volk murrte, weil es nichts zu essen hatte und wo es jeden Tag Manna bekam, Brot vom Himmel. Und sie sollten an jedem Tag immer nur so viel aufsammeln, wie es für diesen Tag reichte, keine Vorräte anlegen. Außer am Tag vor dem Sabbat. Da sollten sie für 2 Tage sammeln, dass sie am Sabbat sich gar nicht darum kümmern sollten. Aber einige waren natürlich ängstlich und legten sich Vorräte an, aber die wurden immer schlecht. Und die Antwort Gottes: Verhärtet doch nicht euer Herz. Vertraut doch, dass ich Tag für Tag für euch sorge. Wenn wir im Vaterunser beten, unser tägliches Brot, gib uns heute, das ist ja damit gemeint, gib mir Tag für Tag, gib du uns Tag für Tag das Brot und all das, was wir zum Leben nötig haben. Wir sind auf der Wanderschaft und vertrauen, dass du tagtäglich für uns sorgst. Ich denke, das ist eine Perspektive für unseren Lebensweg, wo wir alle noch hineinwachsen müssen. Aber eine Perspektive, die irgendwo vielleicht auch faszinierend ist. Gott, ich möchte eigentlich lernen und vertrauen, dass du Tag für Tag für uns sorgst. Und ich möchte nicht, murren, nicht dem Nein in mir, jeder kennt das in sich selbst, dem möchte ich nicht Oberwasser geben, sondern möchte dem vertrauenden Ja in mir mehr folgen. Wir haben eben gehört beim Gleichnis vom barmherzigen Vater, von dem Sohn, der zu Hause blieb, nicht, dass der Glaube zur Gewohnheit, zur Routine, zur reiner Pflichterfüllung erstarren kann. Und wenn er dann plötzlich herausgefordert ist, wie etwa in dieser Szene, wo der andere Sohn heimkehrt, wo ein Fest gefeiert wird, dann bricht plötzlich aus diesem Sohn heraus, was in ihm schon lange gewachsen war. Zorn und Wut und Ärger. Und er hatte eigentlich keine innere Beziehung mehr, keine lebendige Beziehung, so wie lebendiges Wasser eigentlich zum Leben gehört. Und dann kam das sich verweigern. Der Bruder verweigerte seinem Bruder den Willkommensgruß. Und er verweigerte sich auch dem Vater. Ich denke, zwischen diesen beiden Polen, Aufbruch und Verweigerung, bleibt Glaube eine lebenslange Wanderschaft mit mancherlei Kämpfen. Ich denke, das ist ja das, was jeder in sich spürt, wie Paulus es so sagt, nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will. Es gibt mir in mir nicht nur eine Tendenz zum Guten, sondern es gibt auch eine Tendenz zum Bösen. Theologisch sagt man die Folgen der Erbsünde, die Folgen, dass wir in den Knochen nicht einfach nur das Vertrauen haben, was uns in der Taufe gleichsam eingeflößt wurde, sondern dass wir in den Knochen auch das Nein haben. Dass ich traue nicht, ich mag nicht, ich will nicht, ich nehme es selbst in die Hand. Ich denke, weil das in uns ist und weil wir lebenslang da auf dem Weg sind, weil wir angefochten sind und in der heutigen Zeit das vielleicht besonders deutlich spüren, weil man ja nicht mehr in der großen Menge geht, sondern die pilgernde Kirche ist eine kleine Kirche geworden. Wenn man guckt, wer steht im Herzen dahinter, dann spürt man jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche, auch wir Erwachsene brauchen eigentlich auf diesem unseren Weg Begleitung, Unterstützung. Besonders an Wegkreuzungen, wo wir uns entscheiden müssen, wie es weitergehen soll, da benötigen wir auch Rast- und Quellenorte. Das war ja schon bei Mose so schön, wie er so von Tag zu Tag immer wieder zu einer Oase ging oder zu einem Brunnen, zu einer Quelle. Das ist ja auch das Bild, was dann mit der Taufe zusammenhängt. Das ist unsere Quelle, unser Rastpunkt. Da kann ich hin zurückkehren, mich erfrischen. Nicht, um mich da dauerhaft einzurichten, sondern zur Stärkung oder auch zur Neuorientierung. Zur Neuorientierung über meinen Weg, über das Weitergehen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, Umwege, Irrwege, Brüche, die gehören zu unserem Lebenslauf, sind Teil dieses Weges. Wie auch manche Verunsicherung oder auch Erschütterung. Erschütterung vielleicht, wenn man merkt, dass man in einer Sackgasse gelandet ist. Da gibt es immer wieder Situationen, die herausfordern. Ich glaube auch, dass für manchen die gegenwärtigen kirchlichen Veränderungen eine Herausforderung sind. Aber ich denke gar nicht mal für manchen, ich vermute fast für uns alle. Eine Herausforderung, wo wir in Gefahr sind, ja, uns entmutigen zu lassen. Wo man in Gefahr ist, unentwegt zurückzuschauen, so wie die Juden zurückschauten und sagten, ja, in Ägypten an den Fleischtöpfen, da hatten wir doch mehr als genug zu essen. Vorher haben sie geschrien, sie wollen weg von dort. Wo wir vielleicht zurückschauen und sagen, ja, wie schön war es doch in 50er oder 60er oder 70er Jahren. Oder in dem, was die Oma erzählt. Aber die Erfahrung des Volkes Israel und, denke, die Erfahrung der Kirche über 2000 Jahre ist, Gottes Wege, die gilt es im Heute zu suchen. Unser tägliches Brot gibt uns heute, Tag für Tag. Und Gott, was willst du heute? Was willst du jetzt von mir? Das ist ja so ein Geschenk, was uns auf diesem Weg mitgegeben ist, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur in guten Tagen, nicht nur, wenn es so läuft, wie wir es gerne hätten, sondern alle Tage. Und in dem Maße, denke ich, wie wir uns tatsächlich als Pilger verstehen, und unsere Vorfahren sind ja oft gepilgert. Als Pilger, die nicht fertig sind, sondern auf dem Weg sind. Ich glaube, in dem Maße werden wir als Kirche auch wieder anziehender für Menschen. Denn das ist ja etwas, was oft andere nicht mit uns verbinden. Dass wir Selbstsuchende sind, dass wir auf dem Weg sind, dass wir nicht fertig sind, nicht abgeklärt sind, sondern dass wir selbst noch suchen und fragen, bei all dem, was wir als Schatz haben und als Anker, wo wir uns festmachen können, aber dass wir suchen und fragen und unterwegs sind und bleiben. Dieses Unterwegssein ist kein zielloses Umherirren, keineswegs. Wir brauchen auch verlässliche Orientierung oder besser jemanden, auf dem wir unser Leben gründen, nach dem wir unser Leben ausrichten können. Wenn wir zur Taufe gucken, auf die Taufe zurückschauen, da wurde uns am Anfang bereits entscheidende Wegmarken mitgegeben. Gottes Ja als bleibenden Startimpuls, sozusagen als Kapital. Egal was ist auf diesem Weg, du kannst dich darauf verlassen, ich sage Ja zu dir. Lass dich nicht fallen. Wir haben auf unserem Weg auch ein klares Ziel. Manchmal verlieren wir es aus den Augen, aber dann kommt es wieder in den Blick, wie vielleicht bei einer Bergwanderung. Das Ziel nämlich, ewige Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben bestmögliche Wegbegleitung zugesagt bekommen in der Taufe durch Jesus Christus. Ob und wie wir uns dann darauf einlassen, das liegt an uns. Aber Gottes Einladung steht, uns für diesen Weg, der mit der Taufe begonnen hat, zu entscheiden, uns darauf einzulassen. Es gibt bei der Taufe der Kinder einen Ritus, den ich selbst als Priester jahrelang gar nicht praktiziert habe, der mir irgendwo bedeutungslos geworden war, den man auch nicht praktizieren musste, aber den ich in den letzten Jahren neu entdeckt habe. Und zwar das Ephata, tu dich auf. Jesus hat das ja zu einem Taubstummen gesprochen, hat ihm die Ohren geöffnet und dem Neugetauften wird auch zugesprochen, öffne dich. Öffne dich, dass du Gottes Wort hörst, dass du dich darauf einlässt, auf seinen Weg, dass du dich einlässt auf seine Wegweisung, auf das, was er dir zuspricht und was er von dir erwartet. Wenn ein Erwachsener getauft wird, dann ist dieses Ephata in einer eigenen Segnung vor der Taufe vorgesehen. Nicht direkt vor der Taufe, sondern eine Zeit davor. Der Herr öffnet dir die Ohren, dass du sein Wort immer mehr in dich aufnimmst. Ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Segnung, die wir uns auch als Getaufte zusprechen lassen können. Gott öffne deine Ohren, dass du sein Wort in dich aufnimmst. Dass du dich immer mehr von seinem Wort, von seiner Wegweisung, von seinem Weggeleit erfüllen lässt. Bei unseren Glaubenskursen hier in Fallenda, da machen wir das direkt in einem Gottesdienst, dass wir die Anwesenden einladen, sich segnen zu lassen. So wie das beim Katechumenat für die noch nicht Getauften geschieht, denke ich, kann man sich auch als Getaufter segnen lassen. Der Herr öffnet deine Ohren, dass du sein Wort immer mehr annimmst. Und viele Menschen sagen, das geht ihnen so durch Mark und Bein, das geht innerlich tief in sie rein, so eine Segnung. Ich glaube, das geht einerseits tief in einen rein, weil man spürt, da werde ich von Gott berührt, nicht nur von der Person, die mich segnet. Und es geht tief in mich rein, weil ich merke, im Tiefsten brauche ich das. Dass ich mich öffnen lasse, dass Gott in mir das Verschlossene aufmacht, dass ich ihm vielleicht die Schlüssel gebe, dass er mich öffnen, aufschließen kann für sich, für die Gemeinschaft mit ihm. Ephata, öffne dich. Zu unserem Lebensweg gehört ganz wesentlich dieses Hören, diese Bereitschaft, zu hören und zu horchen, Gott, was willst du? Ich glaube, wenn wir so schauen auf das eigene Leben, das Leben unserer Kirche, unserer Gemeinden, dann könnte das ein ganz wichtiger Impuls sein. Wir leben doch alle aus der Taufe, wir leben doch davon, dass uns zugesprochen wird, Ephata, öffne dich. Öffne dich für diese Gemeinschaft, die in der Taufe in dir grundgelegt wurde, die wir oft vielleicht vergessen haben, aber wo wir gerufen sind, auf dem Weg nach Ostern uns wieder dafür aufzutun, für diese Quelle, die zum Leben führt. Und ich denke, je näher wir der Quelle kommen, desto klarer und frischer wird auch das Wasser. Taufe ist ja nicht ein in Ehren zu haltendes altes Erbstück, sondern es ist wirklich Anfang eines Weges und Prozesses, eben eine Quelle. Da haben wir etwas, wohin wir ein Leben lang zurückkehren können. Wo es nicht nur Erfrischung, sondern echte Erneuerung gibt. Öffne dich. Öffne dich dafür, dass du unterwegs bist. Öffne dich dafür, dass andere Menschen suchen nach Weggefährten. Andere Menschen, die von Gott noch wenig wissen. Aber auch andere Menschen, die wie wir selbst auf dem Weg des Glaubens sind, öffentlich dafür, was unser großer Wegbegleiter, was Jesus Christus uns mitgeben will, was er von uns will, wohin er uns führen und leiten möchte. Ephata, öffne dich für deinen Weg und für meinen Weg mit dir. Das könnte uns Jesus gleichsam zusprechen.
Hier ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol mit dem Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht und Pater Hubert Lenz seiner Reihe hier einmal die Woche, jeweils am Donnerstag von Herzen. Ja, heute hörten wir den vierten Teil. Danke, Pater Lenz, für diese Sendung heute. Wir haben bereits einen ersten Anrufer, eine Anruferin in der Leitung. Grüße Gott, Sie sind schon auf Sendung.
Ja, guten Abend, Pater Lenz, guten Abend alle in einer Gemeinschaft. Ich möchte mich ganz kurz fassen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Essenz. Ihr Vortrag ist mehr als Essenz gefüllt. Mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Es ist mehr als genug.
Ja. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, was Sie so morgen vielleicht jemandem anderes erzählen würden, was Ihnen wichtig war.
Ich habe Sie nur die letzten vielleicht 10 Minuten mitbekommen, aber das hat mich dermaßen berührt. Ich habe alles fallen lassen. Ich konnte Ihnen nur zuhören.
Das freut mich.
Ja, es ist jedem, dem mir begegnet, und wenn ich die Offenheit spüre, werde ich ihm genau, also nicht Ihre Worte 1:1 weitergeben, aber den Inhalt werde ich versuchen, weiter zu vermitteln.
Schön.
Dankeschön für diesen Anruf. Alles Gute, Gottes Segen für Sie.
Ja, danke ebenso und Gottes Segen.
Auf Wiederhören.
Adieu.
Pater Lenz, jetzt hatten wir gerade dieses Hörerzeugnis. Jemand war ganz außerordentlich berührt und Sie haben mehrmals in Ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass wir auf diesem Weg eben nicht allein sind. Wir haben Begleitungen, wir haben die Begleitung durch Jesus Christus und wir haben vor allen Dingen einander als Begleiter. Ist es vielleicht auch etwas, was wir wieder ganz stark auch in unseren Gemeinden, in unserem christlichen Alltag, wenn man es so nennen darf, stärker wieder beachten müssen, dass wir eben aufeinander auch immer angewiesen sind und dass dieser Weg ja auch, wie Sie es öfter ja auch jetzt gesagt haben, von Umbrüchen geprägt ist und von auch schwierigen Situationen, dass das eben wirklich diese Begleitung etwas ganz, ein ganz zentrales und auch altes, ehrwürdiges christliches Motiv ist.
Begleitung und Weggefährtenschaft. Wir kommen beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr darauf zu sprechen, auf dieses, wer glaubt, geht nicht allein. Aber so viel schon jetzt. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass ich die Erfahrung mache, ich bin da auf diesem Weg nicht allein. Ich habe da Weggefährten, Weggefährtinnen. Ich bin da mit anderen, die auch irgendwo am Suchen sind, die auch etwas gefunden haben, die etwas in sich tragen, die wissen, dass der Glaube wirklich ein Schatz ist und die darum ringen. Das ist ja auch ein lebenslanges Ringen. Und ich denke, zu einer Zeit, als man sozusagen mehr oder weniger geschlossen diesen Weg ging, nicht? Als alle sozusagen an der Prozession von Leichnam dabei waren, das war ja so auch ein Ausdruck des Weges oder die Flurprozession früher vor Christi Himmelfahrt. Zu dieser Zeit, da war vielleicht die Erfahrung nicht ganz so nötig, aber heute ist es ja so, was ich als Kind schon erlebt habe, ich bin in der Diaspora groß geworden, da waren wir im Großen und Ganzen die einzige Familie in einer ganzen Reihe von Häuserblocks in unserer Straße. Wir wohnten so immer mit 12 Familien in einem Haus, wo man dann merkt, ja, gehst diesen Weg, du bist allein. Wir waren als Familie da deutlich gemeinsam, aber es ist nicht selbstverständlich, dass die anderen da mitgehen. Und ich weiß, dass wir dann bei mir kam immer einer vorbei, der 3 Straßen weiter wohnte und der schellte erst bei uns und dann gingen wir zusammen und holten dann einen ab, der so 300 Meter weiter wohnte, wo wir dann zusammen in die Kirche gingen, als Minderheit, damals schon. Und ich denke so, dieses Wissen darum, ich bin da nicht allein und ich bin da mit anderen auf dem Weg, ich glaube, dass das heute noch viel, viel wichtiger ist. Und wenn man so überlegt, an vielen Stellen wird es nicht mehr möglich sein, dass jeden Sonntag eine Eucharistiefeier in dem Ort ist. Und die Frage, habe ich dann trotzdem Weggefährten, die Erfahrung, dass ich mit anderen da auf dem Weg bin? Gibt es da etwa einen Kreis, wo miteinander in der Bibel gelesen wird, wo miteinander gebetet wird, wo man weiß, wir gehören da zusammen und sind so eine Zelle, die auch dann lebendig ist, wenn nicht jeden Sonntag an diesem Ort Eucharistie ist. Ich glaube, dass diese Erfahrung von Weggefährtenschaft ganz, ganz wichtig für uns ist.
Aus Augsburg hat uns Herr Pelz angerufen. Grüße Gott.
Grüß Gott, guten Abend. Ich wollte sagen, das Herz ist meistens größer als der Geist und das ist gut so. Und neue Wege zu beschreiben ist sehr, sehr wichtig, aber neue Wege entsprechen auch einem neuen Denken. Und neue Wege zu beschreiten, das sind die Wegweiser für die Menschen, um an die Quellen des inneren Glaubens zu kommen. Also ich wollte Ihnen sagen, dass die neuen Wege zu beschreiben erfordern auch ein neues Denken.
Ja, das ist richtig.
Ja. Und es ist schön, wenn man einen Wegbegleiter hat. Ich habe jetzt einen Kreis gefunden, wo ich mich mit Freunden unterhalten kann und austauschen kann und ganz offen bin für neue Varianten des Herzens. Und man denkt nur mit dem Herzen gut.
Dankeschön für diese Wortmeldung.
Bitteschön, Gottes Segen für Sie.
Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, aus dieser Wortmeldung jetzt gerade von Herrn Pelz, er hat es am Ende auch nochmal gesagt, dieses Neue auch mit den neuen Wegen beschreiten, das schließt sich so an den Schluss Ihres Vortrags, Pater Lenz, wo Sie nochmal gesagt haben, dieses Offenbleiben, was also bloß nicht jetzt dieses Schließen, also sich zu verschließen, auch so wie es eben heißt, Ephata, öffne dich. Weil nur so kann man ja wirklich auch dann hören.
Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ist ja nicht etwas deshalb gut, weil es neu ist. Mhm. Darum geht es ja nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass etwas schlecht ist, weil es alt ist. Vieles Alte ist gut und vieles Alte müssen wir neu entdecken. Und vieles Neue müssen wir klären und prüfen. Prüft alles, was gut ist, behaltet, sagt schon Paulus oder wer auch den Timotheusbrief geschrieben hat. Aber wozu wir gerufen sind, ist ja eigentlich, ich habe es vorhin so im Vortrag gesagt, aber vielleicht ist das gar nicht so ganz klar, was heißt das, zur Taufe zurückkehren? Was heißt das? Und das heißt, glaube ich, wir haben ja in früheren Sendungen mal sehr deutlich betont, Taufe ist Einbruch eines neuen Lebens in unser Leben. Dass da wirklich etwas neu aufbricht, einbricht. Und ich glaube, was wir immer wieder in Gefahr sind, ist, dass wir uns so im Trott, in der Alltäglichkeit nicht mehr des Neuen bewusst sind. Das Neue heißt auch dieser lebendigen Verbundenheit zu Gott, zu Jesus Christus, und dass so die alten Gleise uns wieder einholen. Ich erzähle da immer gerne so eine Geschichte. Da ist ein Pfarrer, der im Dorf lebt und die Leute wissen, der hat seine Stärken, aber der hat auch seine Schwächen und seine Eigenheiten. Und der Pfarrer, der ging in Exerzitien, hat sich besonnen und dann wollte er irgendwie seiner Gemeinde, dieser Dorfgemeinde zum Ausdruck bringen, also ich will einen neuen Anfang machen, ich will sozusagen zur ersten Liebe zurückkehren, zur Taufe zurückkehren, wenn man das jetzt in unserer Sprache beschreibt. Und dann hat der Pfarrer auf den Kirchhof, also auf den Friedhof, der so um die Kirche herum war, ein großes Kreuz errichtet. Hier ruht der alte Mensch eures Pfarrers. Und der dachte, dann werden die Leute merken, wie ernst ich es meine. Naja, einen Sonntag später stand unten drunter in Latein Resurrexit tertia die, auf Deutsch auferstanden am dritten Tage. Das ist ja das, wo man bei sich spürt, man kann viele Vorhaben haben und viele Vorsätze sich machen. Es ist ja schon so ein innerer Schweinehund in uns, der uns immer wieder abhält von dem, was eigentlich an lebendiger Quelle in uns ist, was in der Taufe in uns grundgelegt wurde, aber was ja Raum bekommen muss, was sich entfalten muss. Und das heißt ja eigentlich zur Taufe zurückkehren, zu dem Anfang, wo Gott wirklich einen Startschuss gegeben hat, du lass dich auf diesen Weg mit Gott ein. Und da spürt man genau, das ist eine lebenslange Aufgabe. Denn der alte Mensch ist nicht nur bei dem Pfarrer, der tut auch bei uns immer wieder auferstehen und uns ganz schön in Beschlag und Besitz nehmen.
Und erstaunlicherweise ist diese Rückkehr zum Anfang auch wieder was Neues, was richtig Neues.
In gewisser Weise.
Mhm. Frau Schuster ist jetzt bei uns. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Guten Abend zusammen.
Guten Abend. Schönen guten Abend.
Ich hätte eine Frage an Sie, Herr Pater. Sie haben auch gesprochen von diesem Ephata und von dieser Stelle, wo es heißt, verhärtet eure Herzen nicht. Und von diesem Hören auf Gott, was will Gott jetzt von mir? Und ich gehe schon sehr lange den Weg mit dem Herrn und dachte, dass ich so eigentlich verstanden hätte, auf den Herrn zu hören, stelle fest, ich muss ganz wieder von vorne anfangen. Und da wollte ich Sie mal fragen, könnten Sie noch etwas sagen zu diesem Hören auf Gott und wie man denn diese Stimme des Herrn auch vernimmt?
Ich denke, es gehört zu unserem Leben, zu unserer Wanderschaft oder zu unserer Pilgerschaft dazu, dass wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir denken, ich muss da wieder neu anfangen. Das ist gar kein ganz neues Neuanfangen, sondern da ist ja schon etwas gewachsen, aber wo man dann bei sich spürt, ja, wie weit bin ich hinter dem zurück oder wie stark bin ich vielleicht in Sackgassen drin, aber ich bin da nicht draußen, sondern bin im Normalfall eigentlich auf dem Weg, aber nur an einem Punkt, wo ich neu mich öffnen muss, neu aufmachen muss. Wie höre ich das, was Gott von mir will? Ich denke, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist das, was ja normalerweise uns von der Heiligen Schrift, von den Geboten Gottes gesagt ist, das sind zunächst mal die ganz, ganz großen Wegweiser. Das zweite ist, ich denke, das kennt jeder so ein bisschen innerlich, dass ich spüre, dieses oder jenes sollte ich jetzt tun. Da geht es gar nicht darum, ist es jetzt gut oder böse, sondern wo ich merke, da bin ich jetzt in dieser oder jenen Situation gefordert, da sollte ich vielleicht jemandem helfen, da sollte ich etwas Bestimmtes tun, jemanden anrufen und ob ich dem Impuls innerlich folge oder nicht folge. Ich denke, da kann man Erfahrungen machen und das hat sehr viel damit zu tun, ob ich so das Leben versuche anzufangen, als Dialog mit Gott zu betrachten. Dass ich immer wieder so Impulse bekomme, wo ich merke, ach, da spricht Gott mich an, da bestärkt er mich, da ruft er mich vielleicht zurück, da merke ich, das soll ich tun oder jenes soll ich lassen. Und ich denke, in dem Maße, wie man bereit ist, sich darauf einzulassen, da kann etwas wachsen. Aber zugleich passiert dabei genau das Gegenteil. Nämlich in dem Maße, wo ich wirklich hörend werden will, dann merke ich auch zugleich, wie groß in mir ja das Nichthören ist, wie das verhärtet in mir ist. Das merkt man ja erst, wenn man sich öffnen will. Nicht, wenn ich in mir gar nicht merke oder wenn ich in mir gar nicht die Sehnsucht habe, mich auf Gott hin zu öffnen, dann merke ich gar nicht, dass ich verschlossen bin. Sondern das merke ich eigentlich erst, wenn ich sozusagen mich öffne, wenn ich anfangen will, mich zu öffnen. Ich tue es manchmal so beschreiben, dass ich sitze auf einem Stuhl. Bei manchen Kindern kam es ja vor, dass man so etwas Klebstoff auf den Stuhl des Lehrers tat. Und wenn der sich dann da drauf setzte, wenn er wieder aufstehen wollte, dann merkte er erst, dass er festklebte. Und so ähnlich ist es auch. Ich denke, wenn wir uns aufstellen möchten, wenn wir uns aufrichten möchten, Gott, was willst du von mir? Dann merken wir erst, oh, da bin ich ja ganz schön innerlich zu oder bin gefesselt oder bin gebunden. Und das ist eigentlich nicht eine negative Erfahrung, natürlich eine Erfahrung, die uns erschrickt, aber das ist eigentlich eine positive Erfahrung, denn die mache ich ja nur, wenn in mir ein großer Drang oder eine große Sehnsucht ist, mich zu öffnen. Vorher mache ich die nicht. Das heißt, eigentlich, wenn ich spüre, dass ich verschlossen bin, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass in mir eine große Sehnsucht nach mich öffnen ist. Und das ist ja sehr positiv.
Ja, danke schön.
Bitte schön.
Wiederhören.
Danke Ihnen für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen für Sie. Pater Lenz, Sie haben ein bisschen auch dieses Ägyptenbild ja auch gebraucht. Und gesagt, auch wir sind davon nicht frei. Wir sehnen uns nach dem, ach, früher, da gab es mehr Sicherheit und da waren die Dinge irgendwie klar. Und irgendwie fühlt es sich ein bisschen ironisch an, dass man eigentlich bemerken muss, gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in Umbruchzeiten, erweist sich derjenige eigentlich als oder die innere Konstitution am stabilsten, die es gewohnt ist, auf dem Weg zu sein. Da gibt es offensichtlich einen, wenn dieser rote Faden eben dabei ist und wenn man sich jetzt ein bisschen, sagen wir mal so, verschanzt, auch in einer inneren Trutzburg oder so etwas, dann ist das komischerweise viel instabiler eigentlich, als wenn man das dieses Bewegen gewohnt ist und auch die Veränderung.
Ja, ich denke, es ist nicht alles Neue ist gut, möchte ich nochmal ganz klar sagen, und nicht alles Alte ist schlecht. So ist das nicht gemeint. Aber ich glaube, was wir gucken müssen, ist, bin ich noch im Heute? Also bin ich noch im Heute? Bin ich noch gesprächsbereit, auch für die Fragen, die Menschen heute haben in meiner Umgebung? Oder bin ich nur im Rückzug, mich verschließen? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Gott, was willst du? Denn wir haben ja eine Sendung. Wir haben ja nicht die Sendung, uns zurückzuziehen. Das kann für einen Einzelnen mal der Fall sein, aber ist nicht der Grundauftrag. Sondern wir haben ja die Sendung, uns ja auf die Welt, auf die Menschen einzulassen und ihnen die Botschaft des Glaubens für heute lebendig und fruchtbar zu vermitteln. Und da denke ich, ist es wichtig, dass wir irgendwie gleichzeitig sind zu den Menschen und nicht sozusagen uns verschließen, uns zurückziehen. Das kann natürlich in bestimmten Situationen, in bestimmten Fällen, ich denke ans Dritte Reich, bestimmte Situationen im Dritten Reich, gar nicht anders möglich sein. Aber die Grundoption, glaube ich, ist, dass ich sagen muss, Gott, was willst du heute von mir? Und ich möchte mich auf diese Veränderungen einlassen, ohne sie automatisch gut zu heißen.
Eben offen sein.
Ja, beweglich sein. Und was willst du jetzt? Und in der Bibel ist es ja so, dass die Jünger, die Menschen, das Volk Israel permanent von Gott überrascht wurden. Es lief ja permanent anders als erwartet. Es war ja wie sozusagen fast die Grundmaxime, ging immer anders, nicht? Der Johannes der Täufer dachte, der wird mich taufen von wegen. Die Leute hatten gedacht, wenn König zur Welt kommt, dann wird es in Jerusalem sein, von wegen. Und so weiter und so weiter. Also der Jesus hat die Jünger immer wieder überrascht und irritiert und der Weg mit ihm lief immer wieder anders als erwartet.
Und doch war es gerade in diesem immer anders als erwartet immer ein und derselbe Gott.
Genau.
Danke, Pater Lenz, für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die nächste Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren heute, dass Sie sich auch hier in der Sendung mit eingebracht haben. Wenn Sie sich für die Arbeit von Pater Lenz interessieren, www.weg-fallender.de. Fallender mit V und Doppel-L, weg-fallender.de. Jede Menge Infos gibt's da. Den Kurs unterwegs nach Emmaus, der hier auch bei Radio Horeb lief. Oder auch andere Infos und Materialien zu diesem Projekt Wege erwachsenen Glaubens. Und wer mag, kann auch wieder am kommenden Sonntag um 9.15 Uhr bei Bibel TV einschalten und Pater Lenz anschauen, seinen Kurs Das Feuer neu entfachen. Im Infofeld zur Sendung gibt's jede Menge Infos und auch Links. Auch beim Hörerservice können Sie anrufen und sich über das Fallendare Angebot von Pater Lenz informieren. Herzlichen Dank nochmal für heute. Für diesen Weg brauchen wir Begleitung und wir brauchen eben auch das Füreinander einstehen, das Füreinander beten auch. Und wie immer am Abschluss dieser Sendung bitten wir Sie, Pater Lenz, um Ihr besonderes Segensgebet.
Ja, Jesus Christus, du hast gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Wir sind als Menschen auf dem Weg gerufen, vom Anfang unseres Lebens bis hin zum Tod. Ich möchte dich bitten, dass du uns auf diesem Weg immer wieder deine Begleitung erfahren lässt, deine Orientierung, dass du uns zeigst, dass du mitgehst, auch die Umwege mitgehst, die Abwege mitgehst, dass du bei uns bleibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesem Weg wachsen, nämlich wachsen im Vertrauen darauf, dass von dir die Kraft kommt. Dass wir wachsen im Vertrauen darauf, dass wir aus der Taufe leben und nicht aus unserem eigenen Ich leben müssen. Dass wir aus der Verbundenheit mit dir leben und nicht aus dem, was uns jetzt selbst wichtig ist oder zentral ist. Und dazu segne uns. Segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.